Put the needle on the record.
Warte kurz. Also, wir fangen jetzt an.
Schon wieder 5 Kaffee getrunken? Kennst du den Kaffee, Jungen, noch?
Lecker.
Und noch eine Tasse Kaffee.
Das ist wieder ein super Intro.
Und das war auch schon unser Podcast. Ciao, bis zum nächsten
Mal. Das ist Kokosmüll in meinen Haaren.
Bist du Kokosöl?
Ich habe keine fettigen Haare.
Bro, das habe ich auch eben gar nicht erzählt, aber auf dem Weg hierher hatte ich so, kennst du das, wenn man sich freut?
Warte, bitte, ich mache da nochmal einen Ticken lauter, weil das ist schon sehr leise.
Okay, mach.
Hier ist Kling und Klang mit dem Semmelkauz.
So, wir fangen an. Du wolltest eine Geschichte erzählen.
Genau.
Aber wollen wir erstmal?
Ist keine gesamte
Geschichte. Hier ist TJ.
Und ich bin Leo.
Und zusammen sind wir
Kling und Klang mit dem Szenecast. Genau. Heute ist, wenn wir recorden, ist Donnerstagabend.
Ich weiß safe nicht, welcher Tag heute ist. Also ich meine,
Datum. Gut, nächstes Thema. aber auf jeden Fall, ich war eben gerade auf dem Weg hierher. Und du kennst es doch, wenn man sich so freut über so einen Abend, was kommt. Und dann habe ich so einen Autismus, dass ich so, wenn ich mich freue, dann einfach ab und zu so
auf dem Straße.
Digga, ich laufe so zum Rewe, wo so zwei Bierchen für uns. Und dann gucke ich so auf mein Handy und mache so und einfach so zwei Bierchen laufen so gegen so übelste Lachflash. Ja. Digga, manchmal kannst du den Autismus nicht kontrollieren.
Ich erwische mich auch manchmal, wie ich dann so an der Bahnstation stehe und mein Kopf wirklich nicht so ein bisschen nach vorne und hinten, wirklich so 15 cm nach vorne und nach hinten schwenke die ganze Zeit zur Musik und so.
Ja, genau.
Und Digga, dann merke ich auch, wie so eine Oma mich so anguckt, Digga, wie als würde ich gerade irgendwie so eine Teufelsbeschwörung machen oder so.
Crack konsumiert hast oder so.
Nee, safe, da. Wenn der Vibe da ist, dann muss man damit walken.
Guck mal, in Berlin kennst du es doch auch diese, zum Beispiel, es gibt ja immer diese Radfahrer-Atzen, die juckt gar nichts, die haben dann so wahrscheinlich so Noise-Canceling-Kopfhörer auf, fahren durch die City und geben einfach den übelsten Vibe ab. So. Die singen halt entweder laut oder dancen so freihändig auf dem Fahrrad und so. Und das ist immer so dieser Moment, wo ich mir in Berlin so denke, wenn ich die so anschaue, wir haben schon echt feierliche Kreaturen hier, die einfach null Fick geben, was andere Leute denken. So.
Ja. Ja, Digga, es gab auch immer kennst du diese Videos von dem einen Typen aus der Innenstadt, der immer mit so einem Ghetto-Blaster rumläuft und auch so übelst updates?
Nee, aber Digga, das hört sich einfach Brandenburg an.
Nee, aber das ist genau so dieser Vibe einfach, so dass man einfach so,
Party.
Oh. Ja, ich glaube, wir fangen mal ein bisschen mit Recap an.
Ne, wir können ja erstmal kurz sagen, einfach,
was so der Schlachtplan ist.
Ja, genau. Heute. Genau, der Schlachtplan heute.
Was ist der Schlachtplan heute?
Genau, wir spielen bei Dualism.
Ach so.
Ich dachte jetzt
der Schlachtplan für den Podcast, also was so die Reihenfolge der Themen.
Also heute das können wir auch machen. Wollen wir das erstmal sagen? Also so, dass wir...
dass wir auch selber nichts vergessen, glaube ich.
Ist ja, gut. Nee, ich habe eigentlich alles aufgeschrieben. Warte, dann kann ich mal kurz in unsere Notizen reingehen.
Wir sind nämlich hochgradig professionell und strukturiert, Digga. Und
vorbereitet, ja.
Absolute Profis, Digga.
Aber ich glaube, das macht doch den Charme aus von dem Podcast. Wir setzen uns ja jetzt hier nicht hin und rattern irgendwas runter. Aber auf jeden Fall heute... reden wir über ein großes Announcement, was wir zu machen haben, was wir auch schon mal in der Story gepostet hatten, aber wir werden das nochmal eingehend erklären, wieso Agency. Vor- und Nachteile, genau. Dann bezüglich neuer Tracks, die in Planung sind, so Richtung Sommer. Dann können wir nochmal kurz anschneiden, zuletzt der F90, wie es war und vor allen Dingen auch, was in der nächsten auf euch zukommt. Und dann einfach gewohnt nochmal Recap, Polen, Basel, stimmt, Basel waren wir auch. Und dann noch so die einen anderen kleinen Anekdoten und Geschichten aus unserem Leben.
Ja, wie man uns kennt, schweifen wir natürlich immer durch die Gegend ab und so.
Genau, richtig. Also jetzt haben wir schon vergessen, wo wir anfangen wollen.
Dann fangen wir einfach direkt mal mit dem Announcement an, würde ich sagen.
Ey, bist du dumm? Wir wollten doch erstmal noch darüber reden, dass wir heute ist Donnerstagabend und wir spielen. Digga, das ist schon wieder viel total katastrophal.
Also, wir spielen heute Abend
bei Dualism im About Blank.
Digga, es gab richtig viele Debüts in letzter Zeit, also für uns.
Ja, sag mal.
About Blank dieses Wochenende. Anomalie ist auch unser Debüt.
Stimmt.
Letztes Wochenende Basel auch Debüt, Polen auch Debüt so.
Ja, genau. Und Anomalie ist, weil du das gerade erwähnt hast, ist Morgen. Ist es morgen? Ist morgen.
Ja, Digga.
Ja, genau. Bro. Bei Andacht, ich frage mich immer, wie sagt man Andacht oder Andacht?
Das habe ich mich auch schon öfters gefragt.
Denk ist mal, ist das irgendwie Andacht? So holländisch?
Ja, so nein, hört Spaß, es an. Nein, aber Andacht ja würde ich sagen. C, ne? Aber ich glaube, die zwei Cs sind einfach so sinnvoll wie bei Symbiotika die zwei Ks. Es geht einfach nur darum, dass es zwei sind, glaube ich.
Einfach nur eins reinschmuggeln, ja.
Einfach so wie so grundsätzlich Techno-Namen irgendwie immer so ein durchgestrichenes O haben oder irgendeinen Akzent oder irgendwie so eine Kacke, so ohne Digga, irgendwelchen
dieses
Sinn.
O, dieses durchgestrichene O, ja. dieses norwegische O.
Ist hier auch Rode, auch also unser Mike ist von Rode, da ist auch immer so ein durchgestrichenes O.
Ja, genau, aber Digga, so bei Techno-Artists, jeder, der ein O drin hat, muss das machen. Ja. Nee, aber auf jeden Fall so about
Klong und Klong.
About Blank sind wir eigentlich recht gespannt, weil es ja auch einer der alten, atzigen, alteingesessenen Clubs so. Und der war halt bis jetzt. Nee, also.
What's this?
Also nicht About Blank, ich glaube, er hatte gerade irgendwas im Glas, aber.
Nee, ich hatte was im Mund.
So. Ach so.
Fummel oder so.
Ein Fummel, ja. Nee, aber auf jeden Fall deswegen sehr gespannt. Vor allen Dingen About Blank war ja eigentlich, das ist ja eher so.
Digga,
Groove in eine ganz andere Richtung. Aber die scheinen jetzt auch Richtung Trance zu
gehen. Warst du schon heute mal About Blank feiern?
Ja, aber ich kann mich da nicht mehr gut dran erinnern.
Digga, ich war einmal im About Blank drin für 15 Minuten.
Scheint gut gewesen
zu sein. Nee, weil ich bin natürlich nicht geklettert. Aber so Freunde von mir sind reingeklettert. Und die wurden halt direkt beim Klettern erwischt. Und dann sind wir halt solidarisch auch alle wieder rausgegangen.
Ja. Du warst quasi die Camera-Person, ne?
Ja, ja.
Du warst in der dritten Person.
Und ja. Ich bin nicht mal auf den Floor gegangen. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Es war auch sehr besoffen, der Abend.
Das scheint irgendwie die Aura zu sein, des Clubs. Aber auf jeden Fall, deswegen sind wir gespannt. Wir treffen auch gleich noch Tom, also Transmaster Krause vorher, trinken ein paar Bierchen und dann geht's rein da. Aber es wundert mich, dass die jetzt auch so Richtung Trance gehen. Aber
nee, ich habe auch Dudes im Line-Ups angeguckt, die sind gar nicht so scheiße. Also so ein paar von denen. Nicht alle, aber ein paar.
Ja, also kommt natürlich an, nach welchem Maßstab. So, wenn du jetzt nach künstlerischen Groove-Maßstab und so gehst, sind die wahrscheinlich immer top. Aber so,
ja, aber nee, ich meine, es gibt auch Trance-Line-Ups so ein bisschen.
Das ja, auf jeden Fall. Und genau dann morgen, also wir haben mit Anomalie, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber die hatten jetzt eine Zeit lang ein bisschen so eine Art Flaute, wo auch also so vor allen Dingen so kurz nach
der Corona-Zeit, während Corona-Zeit renoviert und so wegen der Lüftungsanlage.
Genau, auch, aber damals ist so orgatechnisch schon einiges, wenn
ich verstehe. Ja, ja, safe, die hatten auch legal, glaube ich, soweit ich weiß, ein bisschen Ärger und so. Also es war auf jeden Fall war es ein bisschen so ein Krisenherd. Jetzt ist alles wieder gut, soweit man weiß.
Ja, und die haben vor allen Dingen jetzt auch ein besseres Management bekommen.
Ja.
Und
wir machen natürlich bald Events. Also das ist natürlich das
Ja, genau. Das wäre jetzt so die Überleitung gewesen. Wir haben morgen spielen wir tatsächlich das erste Mal dann da für Andacht. Und dann können wir uns auch mal selber so ein bisschen so ein Bild machen, wie geil das ist jetzt mittlerweile von der Orga her, weil wir nämlich am 3.5. machen wir unser erstes Collabo-Event überhaupt, nämlich dann mit Delirium und genau, das wird in der Anno, sein und vielleicht
Burner Lineup,
aber wirklich
können wir schon mal Line-up teasen, für die Leute, die Podcast hören, Part-Time Killer, Mika Hegemann, Back-to-Back Cleopard,
auch krankes Back-to-Back,
wir spielen komischerweise auch, Justin Tinderdate und Elo Trance, das ist quasi der Trance-Floor. Und dann gibt es noch von Delirium Groove-Floor. Und da haben wir noch zusammen
Groove-Floor, Kevlar, Montag und so weiter. Und dann, dann gibt es noch einen so eher stratzigen Floor mit Chicktanz, Consumed,
Friday und Roji und
Bollmann.
So.
Ja. Ja, genau. Also das wird geil und wenn es gut läuft.
Ach, schon ab,
Digga. Und wenn es gut läuft, dann werden wir, weil wir haben uns überlegt, so das Ding ist halt für F90 auch nochmal ein bisschen so Zukunftsvision. Lokschuppen oder ehemalig Suicide ist einfach unser Herzensclub, das ist unser Heimatclub so. Aber das Ding ist, dass halt die klare Stärke in diesem Club liegt halt in den Sommer-Events so. Und im Sommer, das kennt ihr alle, so geile Stimmung auf den Outdoor-Floors und das ist einfach, da lohnt es sich richtig auch mit diesem Happy Trail zur Veranstaltung zu machen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einfach immer eine komplette Winterbreak im Lokschuppen, was so Events angeht, und machen dann das lieber dafür zwei große in der Anomalie, vorausgesetzt, es läuft jetzt alles gut, unser erstes Event da.
Ja, das haben wir ja auch schon öfters mal, also hat man ja schon gesehen jetzt auch diesen Winter, wir hatten ein Event im November, glaube ich. Ich glaube, ja, wir hatten 18.11. September, 18.11. November und jetzt Februar, das waren quasi die drei Dates im Winter und die waren alle cool und nice Events, aber Digga, mein Main-Problem ist eigentlich, das habe ich aber auch schon den Leuten vom Suicide gesagt, das Problem vom ist... Vom Lokschuppen. Das Geile ist halt, der Outdoor-Floor, nicht nur, weil er Outdoor ist, sondern einfach, weil auf den Indoor-Floors, finde ich, auch so der Vibe und das Licht und so nicht so krass. Und ich finde halt, es gibt echt Floors, wo eine geilere Lichtinszenierung ist. Ich finde, das ist immer so dunkel und so Bro, karg.
Wir weißt du, was ich meine? Also,
es hat nicht so viel Textur, so ein bisschen.
Ja, ich weiß 100%, was du meinst. Weil letztes Mal, als wir gespielt haben, ich habe es auch von anderen DJs gehört, war es tatsächlich so, dass man einfach die Crowd nicht gesehen hat. Weil die Beleuchtung irgendwie so war, dass die Crowd einfach quasi im Dunkeln war. Wahrscheinlich hat man den DJ gesehen, aber andersrum ist halt immer geil, wenn man spielt und halt sieht, ob die Leute, wie die Crowd-Reaction ist. Weil es ist immer so eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen dem DJ, wie die Crowd reagiert, wie man sein Set dann steuert in die Richtung.
So, und das dann war auf jeden Fall, du halt irgendwie so einen Moncherie-Track und merkst gleich, dass die Leute das übel feiern. So.
Ja, genau. Den haben wir übrigens eben gerade, DJ Antron, absoluter Classic, haben wir eben zum Warmmachen uns angehört vom Podcast.
Digga, da gab es damals in der, ich glaube, das war sogar in der Grundschule, konnte man sich so Hula Hoop ausleihen und dann liefen immer so eine Songs.
Ich würde dich so gern sehen, Digga, so ein Riesenbaby mit so Mascherie.
Digga, ich sag dir,
I'm gonna dance into the sea.
Digga, ich hab den immer gehört.
New York Mascherie.
Digga, absoluter Brecher, Digga.
Also, ja, safe.
Ich find's auch geil, das ist jetzt gerade noch out, würde ich sagen. Aber ich sag mal so, ich glaube, so in den nächsten 5 Jahren kommt diese Zeit auch wieder in, so ein bisschen. So die 2010er werden auch wieder irgendwann in kommen, weißt du?
Ja, absolut. Aber ich hoffe, ich bete.
Digga, niemals diese Apo-Red-Zeit.
Nee, dass alles mitgenommen wird. Ich fand's ja auch geil, das war ja unsere Kindheit so. Aber alles außer diese räudigen Skinny-Jeans mit diesen Hoodies.
Mit diesen langen Shirts.
Mit diesen Hoodies, aber darunter gelayert, diese mit so einem riesigen Pumper-Ausschnitt.
Ja, und diese Longshirts. Die so bis zu den Knien hängen, so richtig eng. Und dann immer so fette rote Jordans oder so.
Die roten Jordans,
Digga. Nee, die Yeezy Red October.
Ah, ja.
Nein, Digga. Die Yeezy Red October, Digga.
Das war so eine Digga, genau das meinte ich mit der Apo-Red-Zeit, Digga. Das war so genau das, was so diesen Style, den die quasi so introduced haben, so ein bisschen.
Ja.
Hatte ich das Gefühl. Aber Digga, das war wirklich so bodenlos hässlich, Digga.
Ja, safe.
Das fand ich sogar damals schon hässlich. Ich habe mir eine Skinny Jeans gekauft und habe die nie getragen.
Ja, besser ist. Ja, Digga, also meine Mutter hat mir das neulich erzählt, dass wir damals bei New Yorker waren. Und damals war es ja immer noch so, als man so 14, 15 war, dass man immer mit der Mutter dann so, was auch immer sehr unangenehm dann war, aber das war halt quasi das Portemonnaie. Und dann musste man mit denen so zum...
Den Sparschwein.
Ich war halt nicht so das coole Kind, was einfach Geld von den Eltern bekommen hat. So. Meine Mutter wollte immer drauf gucken, wofür ich es ausgebe. Dann sind wir so zu New Yorker gegangen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich damals immer so eingebläut habe, so, das muss aussehen wie eine Leggings. Das muss an der Haut anliegen. Es dürfen keine Falten sein.
Das hast du gesagt.
Ja.
Keine Falten. Digga, Falten. Junge, wir hatten so einen Typen auch in der Schule. Ich weiß nicht mal mehr, wie der hieß. Der war ein Jahrgang über uns. Aber Digga, der war halt wirklich dünn. Der war noch dünner als du. Und der hatte vor allen Dingen extrem dünne Beine.
Boah, das würde was heißen. Ja.
Und Digga, der hatte so dünne Beine, dass er dann immer so eine Skinny Jeans hatte. Und die hatte dann immer so ein bisschen... Kennst du es bei Frauen, wenn so die Beine nicht zusammenlaufen an so einem Punkt, sondern dann noch mal wie so eine horizontale Linie ist?
Ja, genau. Vor allem halt bei so dünneren.
Genau, so sah das bei ihm auch aus. Nur, dass man halt dick seine Klöten gesehen hat, weil die Hose so eng war, dass es so richtig angelegt war. Und Ro, ich habe mich jedes Mal gefragt, wie ich die gesehen habe. Digga, guckst du einmal in den Spiegel? Digga, es sieht so unangenehm aus. Aber Bro, sorry,
man muss auch sagen, es gab verschiedenste Unfälle, so das vielleicht noch als kleiner Recap. Wir hatten damals Unfälle. So Outfit-Unfälle einfach bei euch an der Schule. Das Ding ist so, Bro, ich war damals.
Ich habe einen Deuter-Rucksack getragen.
Es gab Schlimmeres. Ich war damals, also ihr müsst euch vorstellen, unsere beiden Gymnasien waren genau.
Gymnasien? Da merkt man schon direkt, dass er auf der dümmeren Schule war.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall, Heinrich-Schliemann-Gymnasium war genau gegenüber vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Und auf dem warst du, Käthe-Kollwitz-Gymnasium, war so naturwissenschaftlich orientiert und da waren halt so diese ganzen so...
Nerds.
So die Nerds und vor allem auch so die Peberg-Mütter, die richtig was auf sich gehalten haben, haben ihre Kinder dahin gebracht. Es hat auch einen krasseren NC. Und bei uns waren
wir sind mittlerweile die Top, unter den Top 3 der Schulen.
Ja,
Zu meiner Zeit waren wir sogar auch unter den Top 10.
Ja, genau, muss man sich ja nicht drüber streiten. Aber so, trotzdem war es dann am Ende so, dass man zusammen... Und das kannst du nicht bestreiten. Alle halbwegs gut aussehende Mädchen und so. Und
auch die so, auch so outfit-technisch halbwegs drin waren im Game, waren alle auf unserer Schule. Und bei euch waren so die absoluten Überflieger, aber auch so alle so...
Digga, wir hatten auch einfach eine geisteskranke Jungsquote. Wir hatten, glaube ich, so 60-70% Jungs einfach.
Und genau, aber, Digga, aber wegen dem Outfit-Thema, wieso ich darauf gekommen bin, müsst ihr euch wirklich vorstellen, im Winter sind die dann teils in kompletten Schnee-Overalls, als ob so Tiefschnee ist.
Bro!
Und dann im Herbst, sobald es Herbst waren, so riesige, große, grüne Gummistiefel und so Schulrucksäcke von For You, die einfach größer sind als dein gesamter Körper.
Bro! Digga, also zwei Storys dazu. Erstens, Digga, diese Jacken und Sachen, das waren wirklich die reinste Allmann-Kleidung. Alle immer so, so Georgs und so diese Mäntel, die so immer bis zu den Knien geht und dann zugemacht und sowas, so North Face und sowas. Wolfskin eher, check Wolfskin. Und Digga, das Geilste war, wir hatten einen in der Klasse, der war so richtig klein und zierlich. Und Digga, der hatte auch so einen riesen Rucksack. Ich weiß nicht, was der alles dabei hatte. Ich glaube, der hatte auch immer so ein, so zwei Nintendos oder so dabei und hat immer gezockt in den Hofpausen. Und auf jeden Fall am ersten Schultag ist er einfach umgefallen wie so ein Käfer. Auf dem Rücken und konnte halt nicht aufstehen. Er musste sich dann so seitlich hinrollen, den Rucksack ausziehen und dann aufstehen. Digga, es war so unangenehm.
Digga, ich war aber auch einmal,
also ich war einmal. Der Vorteil war halt bei unserer Schule, weil ich das noch sagen wollte, es gab halt echt kein, also was ich erlebt habe, kein Mobbing oder so, weil halt so ziemlich alle waren uncool. So. Also es gab vielleicht so.
Das safe.
Es gab halt so 10, 15 Leute, die, ich sag mal so, die sich damals auf jeden Fall cooler gefühlt haben, mit denen wir dann auch, mit denen ich dann damals auch auf die ersten Raves und so gegangen bin. Das war ja auch noch in der Schulzeit. Aber die waren trotzdem nicht so, dass das so eine Mobber waren, sondern es waren halt alles trotzdem schlaue Leute aus Akademikerhaushalten, die halt so ein bisschen einfach safe. Trotzdem irgendwie.
Aber lass uns da nochmal differenzieren, weil so es war auch die meisten, Digga, es ist, war
immer, safe, war deine immer Schule war immer noch eine P-Berg-Schule.
So. Mit einem P-Berg, da waren auch die meisten.
aber bei seiner Schule wurde Klopapier verboten.
Ja, Digga, wirklich, bei uns war, also es war, es war so ein Gymnasium, aber es war absolut grenzwertig. Irgendwie, teils.
Erzähl du mal die Geschichte, ich muss kurz hier laden.
Ja, es gab so Problemschüler, zum Beispiel, okay, ich sag den Namen jetzt nicht, aber es gab so einen Typen, der schon zwei Jahrgänge sitzen geblieben ist. Und dann saß der so in der letzten Reihe und hat dann immer so Zigarette geraucht aus dem Fenster raus. Und da hat man einfach so den Verzweiflungsmoment bei den Lehrern gemerkt, diese, ey, so und so, kannst du bitte aufhören, hier zu rauchen? Mach dich doch, versuch doch. Digga, und das gab's bei euch halt nicht. Ich war bei euch in der eurer Mottowoche, wo man eigentlich richtig auf die Kacke hauen soll, ne? Und da bin ich ausgerechnet in den Mathe-Leistungskurs mit Dorian oder so und so reingestolpert.
Physik.
Oder Physik wahrscheinlich. Und dann sitze ich da drin. Und eigentlich müsste da so eine Uhrzeitstimmung sein, wo einfach alle sich denken, scheiß drauf. Aber dann stellt der Lehrer so eine Frage und alle so, ich weiß es. Und der eine wird da rangenommen, sagt was falsch und alle so, du hast es falsch gesagt.
Digga, ja, es war richtige Meute, Digga.
Richtiges Hassler-Tum.
Digga, ultra. Es gab sogar so einen Mathe-Zusatzkurs, wo die einfach das erste Semester aus der Uni Mathe schon gemacht haben im Abi.
Ja klar, sonst wird es ja langweilig. Ja.
Digga, Walle hat es gemacht und einfach... Also wir hatten echt krasse Leute, aber es gab auch bei uns die einzigen so Schulunterbrechungen, waren nicht so wegen irgendwie Rauchen, sondern weil so, wir hatten auch mehrere Autisten und der eine Autist ist dann so aus dem Klassenzimmer rausgerannt schreien und ist dann so, die ganze Klasse ist so zu den Fenstern gelaufen und ist dann so auf dem Schulhof auf die Tischtennisplatte und dann ist so die Lehrerin hinterher und hat ihn so um die Tischtennisplatte rumgejagt, wie aus einem Cartoon, um ihn so wieder in den Unterricht zu bekommen, aber du kannst halt auch als Lehrer nichts machen, weil so, Digga, das ist ja Autismus und nicht, weil der irgendwie die Lehrerin triggern will oder so.
Aber sehr ehrlich, man sieht es ja auch bei dir, das war wahrscheinlich nicht Aufnahmevoraussetzung, ne? Autismus.
Ja. Ja, und bei euch ADHS oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Nee, aber das war auf jeden Fall schon witzige Zeit.
Ja, speziell. Aber Bro, da hast du wahrscheinlich dann trotzdem prozentual ziemlich hohen Teil, der irgendwelche gutverdienenden Jobs danach hat, ne?
Bro, die meisten, die ich kenne aus meiner Schulzeit, die studieren alle. Eigentlich alle, die
ja,
ich
kenne. Ja,
safe. Und alle irgendwelche krassen, also Informatik, Maschinenbau, Physik, all sowas halt.
Genau. Also, wir können
Zukunft Deutschlands!
Wir können ja noch ein bisschen thematisieren, Wir sind jetzt, also wir hatten jetzt die letzte Woche...
Digga, wir sind so komplett abgeschweift, dass wir noch nicht eins unserer Themen gemacht
haben. Aber Bro, ich find's geil. Ich muss sagen, ich find genau das geil. Weil es halt nicht so,
Digga... Nee, das war auch ein geiles Topic, die Schulzeit, Digga.
Safe. Jetzt wisst ihr...
Wie unsere Schulzeit war, Digga.
Wie es so geworden ist, wie es geworden ist, ne? Ja. Nee, aber auf jeden Fall, wir hatten jetzt die letzten Wochen waren wir ziemlich voll so mit Bookings. Aber haben uns halt gedacht für den April, dass wir halt eher ein bisschen ruhiger machen und uns dafür halt so komplett drauf fokussieren auf paar geile Sommer-Tracks und Productions. Da könnt ihr euch auf jeden Fall, können wir noch nichts genaueres dazu sagen, aber auf jeden Fall auf ein, zwei sehr geile Collab-Tracks
freuen. Ja, was man vielleicht auch mal mitteilen könnte von mir, also... Wie Sie wissen, studiere ich Architektur.
Oh, es geht ja los. Übrigens, ich bin Architekturstudent.
Nee, aber Digga, ich mache jetzt meinen Bachelor und ich bin gerade so ultra in der Bachelorphase, deswegen habe ich auch mit Leo abgesprochen im Vorfeld, dass wir versuchen, ein bisschen die Bookings runterzufahren, damit ich mich halt ein bisschen darauf fokussieren kann. Wenn das fertig ist, will ich jetzt erstmal noch nicht direkt weiter studieren, sondern erstmal auch ein bisschen produzieren und DJing quasi dann.
Ne, nicht nur ein bisschen, Bro.
Wir gehen
da voll rein.
Naja, also ich werde trotzdem noch arbeiten währenddessen, aber halt das schon als Main Energy, also so, wo ich meine Hauptenergie reinstecke. Ne,
du musst ja auch arbeiten, weil Digga, das Ding ist so, das musst du halt auch wissen, Productions sind heutzutage nicht so wie damals die Beatles, die einen Track gemacht haben und haben sich Leute CDs gekauft oder sowas. Es rechnet sich
nicht. Man verdient leider kein Geld damit.
Es rechnet sich nicht in dieser Hinsicht. Du musst eigentlich vor allen Dingen im Trance-Genre, sehr oft sind es Remixes, da musst du es sowieso als darfst du es sowieso nicht kommerziell verwenden.
Aber das finde ich auch richtig so.
Absolut richtig. Also das heißt, es sind sowieso schon mal bei Trance so viele Edits sind würde ich sagen, 70% Free Downloads und selbst die restlichen 30%, die Eigenproduktion sind, würde ich sagen, sind 5% insgesamt Tracks, die wirklich verkauft werden, weil eigentlich ist im Trance-Segment also, gang und gäbe ist, dass du alles free downloaden.
Wir können das ja eigentlich mal offenlegen. Ich glaube, bei Shake It und bei I Love It haben wir, also bei I Love It haben wir die Spendenfunktion drin. Ich glaube, damit haben wir, 50 € verdient oder 80 oder sowas.
Mhm.
So in dem Dreh. Und bei...
Und übrigens Kuss an jeden, der
da gespendet hat. Safe, Digga. Ja, safe, big Aufwand. Support. Vor allem da ist es ja quasi nicht nötig gewesen. Man hätte die Wave-Datei auch so bekommen. Und bei Shake It haben wir es so gemacht, dass wir quasi die MP3-Datei über Hype Edit zur Verfügung gestellt haben, quasi for free. Das ist auch eine gute, also mit MP3 320er kannst du auch in Clubs auflegen, meiner Meinung nach.
Festival ist vielleicht
ein Unterschied. Hört vielleicht aber nur der abgewichste Soundtechniker irgendwie den Unterschied, aber ansonsten hört da keine Sau den Unterschied. Und auf jeden Fall haben wir dann die Wave-Datei quasi für 1,50, glaube ich, auf Bandcamp zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, wir haben damit 120 € gemacht oder so. Und mit den Streams, glaube ich, so 15 oder so. Oder 20.
Mit was für Streams?
Naja, auf Spotify und so. Müsste ich mal gucken.
Da haben wir schon Geld damit gemacht?
Nee, wir haben es noch nicht einverlangt, weil ich musste mit dem Steuerberater klären, weil wir machen es über DistroKid. Und DistroKid ist ein amerikanisches Unternehmen. Und weil es ein amerikanisches Unternehmen ist, muss man so ein komisches Steuerformular ausfüllen. Deswegen, okay. Ich habe das jetzt ausgefüllt, nee, aber ich muss noch einreichen.
Fall, und so, auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist es so, bei Spotify musst du schon echt ziemliche Racks machen, also einfach was Streaming-Zahlen angeht, bevor du
wirklich Geld Racks siehst. Machen,
so. Ja, genau, musst du Racks machen, um Racks zu machen.
Ja, nicht safe. Deswegen, also die meisten DJs verdienen ihr Geld halt über Gagen.
Genau.
Deswegen, ja.
Also auf jeden Fall jetzt erstmal zukünftig oder beziehungsweise April, danach sind wir ja mit Festival Season wieder ziemlich busy, aber produzieren wir auf jeden Fall ein paar nice Summer Tracks und dann unser wichtiges Announcement, was vor 2 Wochen oder so fest war, also waren da erst noch in der Verhandlung, aber wir sind jetzt Teil von der House 33 Agency. Genau, da gab es mehrere Beweggründe, kannst du ja mal anfangen.
Na, ich würde als erstes sagen, sind einfach Pablo, der Booker, ist halt ein sehr, sehr guter Freund von uns.
Grüße gehen raus.
Ehrenmann.
Auch von F.
Heinz, dann halt Collab-Jungs, auch gute Freunde von uns. Daniel kennen wir auch, Guestlist-Jungs haben wir auch schon kennengelernt, sind auch Arzen. Igda ist, glaube ich, auch da. Blade ist, glaube ich, auch da oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja. Müsste ich nochmal angucken. Aber auf jeden Fall
ein nices Roaster.
Es ist ein nices Roaster. Vor allen Dingen ist es jetzt noch nicht, es ist zwar noch nicht so riesengroß, auch nicht so die Ultra-Headliner, aber es ist genauso unsere Größenordnung, sage ich mal. So dass man da auf jeden Fall gut aufstreben kann. Und vor allen Dingen ist halt uns wichtig gewesen, dass wir quasi einen Booker haben, dem wir gut vertrauen, mit dem wir gut zusammenarbeiten und dem man halt auch einfach so quasi direkt kommunizieren kann, was man denkt und so. Und dass es nicht genau. So eine zu professionelle Ebene ist. So.
Und warum vertrauen? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wir haben ja dadurch, dass wir selber quasi auch als Booker fungieren, nicht nur als DJs, haben wir viel Austausch und Erfahrungswerte mit Agencies, aber auch auf der Künste von DJ-Kollegen Erfahrungswerte mitbekommen. Und wir haben oftmals die Erfahrung gemacht, dass DJs, also aufstrebende DJs, wo der Hype irgendwie gerade so ist, dass da die Agencies um die gebuhlt haben, dann wurden die aufgenommen in die Agency und dann wurden die quasi einfach nur ausgewrungen.
Also so hohe Gagen wie möglich und dann auch manche Gigs wurden dann trotzdem nicht angenommen, wenn die Gage zu niedrig war, so ein bisschen auf dem Dreh.
Genau.
Und es wurde die ganze Zeit nur hochgepokert und ich habe auch das Gefühl, ich will da natürlich nicht pauschalisieren, es gibt sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr gute Agencies so, aber es gibt halt auch viele Agencies, wo ich mich bei manchen Bookern frage, so, woher die sich das Recht nehmen, dann so sich so zu verhalten, weil es halt, ich habe das Gefühl, manche
unprofessionell haben, ist einfach so.
Also manche antworten einfach schlecht, manchen merkt man auch, dass da einfach so ein komisches Ego dahinter ist und so. Also ich finde,
dass die sich quasi auf den Erfolg ihrer Künstler einjacken so.
Genau, und, aber und was haben sie dafür gemacht, außer die zu verbuchen? So, das genau. Finde ich halt immer so das Ding.
Und das Ding ist halt, wenn du Short-Term denkst als eine Agency, dann bringst du den aus. Dann sagst du dir, ich möchte möglichst viele Gigs für möglichst hohe Gagen für den Künstler jetzt organisieren, weil wir, also so läuft es im Business, dass es obendrauf auf die Booking-Fee gibt es 20%.
Auf die Artist-Fee gibt es eine Booking-Fee.
Auf die Artist-Fee gibt es eine Booking-Fee, also quasi als Aufwandsentschädigung für den ganzen Orga-Part von der Agency, der so gang und gäbe 15-20% on top ist. Und eine Agency, die aber wirklich an ihren Künstler glaubt und wo eine Vertrauensbasis da ist, die denkt eher so, dass sie sagt, okay, dann nehmen wir vielleicht auch mal hier und da, vor allen Dingen Auswärts-Gigs, wo noch Anreise dazu kommt, nehmen wir auch mal ein paar günstigere Gigs an, kriegen wir natürlich auch dafür natürlich weniger On-Top-Share, aber wir investieren ins Langfristige, machen unsere Künstler groß und dadurch profitieren wir. Aber ja. Es gibt halt auch Agencies, die einfach nur den Künstler ausbringen, das Potenzial gerade mitnehmen und die dann fallen lassen.
Ja, ich finde halt vor allem so dieses Ding, natürlich ist es immer eine Verhandlungssache so, jede DJ-Gage wird einfach verhandelt zwischen dem Promoter und dem DJ, weil es halt auch immer so ist, zwischen jedem Promoter und jedem DJ ist ein anderes Gefälle, sage ich mal. Wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel von, was weiß ich, Teletech gebucht werden würden, dann würden die uns wahrscheinlich verhältnismäßig einen Hungerlohn zahlen. Wir würden es aber trotzdem machen. Und by the way,
übrigens, wir würden auch für gratis.
Also so, das wäre für uns ja trotzdem ein Win quasi, weil wir einfach von deren Reichweite und von den anderen Acts auf dem Lineup profitieren. Wenn wir jetzt aber bei einem Lineup mit 3 Acts spielen, wo die anderen beiden Acts, ich sag mal, weniger Reichweite jetzt haben als wir, dann macht das für uns halt deutlich weniger Sinn und dann macht es für uns halt nur Sinn, wenn man damit halt dann eine etwas höhere Gage verlangt. So ein bisschen funktioniert das Prinzip. Und unser Ding war immer, wir versuchen einfach mit jedem Promoter zu verhandeln, was ist möglich. Man muss dann natürlich immer gucken. Aber einfach so, dass sich beide, die Verhandlung kann gerne auch mal lange dauern, aber so immer mit der Ausgangslage, wir wollen es auf jeden Fall möglich machen, den Gig so. Und es soll jetzt nicht an der Verhandlung scheitern so ein bisschen. Das ist auch fast nie passiert. Aber es ist nie... Digga! Und so halt, dass man den Gig einfach, dass wir Bock haben auf den Gig so. Und manche Agencies gehen halt schon so ein bisschen so daran, dass die halt so sagen, so, yo, der Preis, und wenn du dann halt irgendwas vorschlägst, dann sind die halt so, nee, so ein bisschen nach
dem Prinzip.
Und das ist halt dann manchmal
so ein null Verhandlungsspielraum. So.
Ja.
Ja. Nee, und keine Ahnung, so, das Ding ist
aber halt... Aber also, man muss natürlich trotzdem, was ich noch sagen würde, die meisten Agencies, würde ich sagen, insgesamt sind trotzdem gute Agencies, so jetzt... aber es gibt halt so ein paar, wo man sich echt fragt, warum die dafür Geld nehmen, so ein bisschen.
Vor allen Dingen, wo man auch
dann oftmals hatten wir auch den Fall, dass wir halt mit den Artists eigentlich gut sind, die aber jetzt nicht so persönlich nerven wollten, sondern einfach, dass sie über einen offiziellen Weg machen, dass die das, weil dafür hat man dann eine Agency, dass man das persönlich regeln muss. Und dann schreiben wir denen so, yo, wir haben gerade deine Agency 5-mal oder 6-mal innerhalb von 3 Wochen geschrieben und es kamen immer nur sperrige Antworten ohne irgendeinen Lösungsansatz so. Und dann kacken die ihre Agency an und so merken die erst überhaupt, dass sie eigentlich gar nicht mehr wirklich in ihrem Interesse handeln. Und das wollten wir halt nicht, deswegen haben wir, obwohl wir verschiedene Angebote hatten, haben wir uns da lange, lange Zeit gelassen, verhältnismäßig, und sind jetzt sehr happy, dass wir da untergekommen sind. Genau. Und ein anderer Faktor, was bei uns auch noch auf jeden Fall reingezählt hat, ist, dass wir wir fahren ja ambivalent. Wir sind ja einerseits DJs und andererseits auch Veranstalter. Und dieses Jahr haben wir echt viele Dates und das ist... Man denkt sich immer, das ist alles easy und alles nice, aber wenn du halt irgendwie für...
Sobald es halt Richtung Travel und so geht.
Naja, auch Travel, aber auch wenn du halt, du musst halt heutzutage echt weit, also 3 Monate vorausbucken. Und wenn du dann 3 oder 4 verschiedene parallele Events hast, die pending sind mit insgesamt 50, 60 Artists und dann auch noch Weekender dazwischen so, dann ist das einfach verdammt viel Arbeitsaufwand mit E-Mail-Verkehr, Verträge unterschreiben, was weiß ich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen halt nicht unseren DJ-Part, weil das ist das, wo wir herkommen, das ist das, was wir lieben, das wollen wir nicht vernachlässigen. Und dafür ist halt eine Agency geil, weil die halt mit dir ein Konzept machen, vor allen Dingen was also Social Media Außenwirkung angeht, so, und dir da einfach helfen. Und das ist heute einfach wichtig, Social Media.
Nee, und also für uns war es vor allen Dingen halt so, wir haben ein bisschen auch überlegt, so in letzter Zeit, worauf wollen wir uns fokussieren, weil ich war jetzt auch so, nach meinem Bachelor war ich halt auch so ein bisschen so, will ich jetzt das quasi weitermachen oder will ich dann vielleicht irgendwas anderes machen, so ein bisschen, wo will man im Leben hin, so ein bisschen in die Richtung. Und da ist uns dann aufgefallen, so Digga, dieses ganze Booking-Getue und Gemache ist einfach nur so für uns mittlerweile eher eine anstrengende Nebenbeschäftigung, die überhaupt keinen Spaß macht und die uns überhaupt
keinen... Das will ich nicht sagen.
Nicht das Booking von Acts, sondern das Booking, also unser eigenes Booking so.
Ach so, ja
das genau. Das ist eine
nervige Verhandlung, genau.
Schriftverkehr und so. Man ist dann natürlich auch immer als Artist so ein bisschen das Arschloch, wenn du jetzt irgendwie...
Guter Punkt,
das Taxi noch irgendwie verlangst, weil das vorher abgesprochen war, der Promoter es aber nicht mehr auf dem Schirm hatte oder so, und dann bist du irgendwie immer als DJ der Arschloch, wenn halt dein Booker der Arschloch. Wenn ein Booker das sagt, dann ist das er quasi der Fiese, so, das ist halt auch ein Vorteil.
Oder nicht er der Fiese, er ist einfach der ganz nüchterne Stellvertreter,
genau.
der halt da...
Ja, aber du weißt ja, Menschen genau. Nehmen alles immer leider Gottes viel, so ein bisschen persönlich und
wir haben echt keine hohen Ansprüche, so, aber so, darum geht es dann halt, dass man sich selber nicht mehr damit rumschlagen muss. Und der andere Punkt ist halt auch nochmal...
Fokus halt auf wichtige neue Sachen.
Nee, ich wollte nochmal spezifisch darauf eingehen, das wird euch jeder, der in der Szene unterwegs ist, als Insight geben können.
Die Szene!
Dass es einfach fucking wichtig ist, mittlerweile eine Social Media Präsenz zu haben. Und ihr könnt ja gern, wenn ihr mal kurz wollt, einfach auch auf unser Klick und Klang Instagram Profil sein.
So ein
gehen. Eigentlich musst du, um die maximale Wirkung zu entfalten und auch deine Followerschaft zu growen, woran ja auch bemessen wird, wie viel Reichweite du hast und so weiter, musst du eigentlich bei fast jedem Gig, den du hast, musst du den Leuten zeigen, jo, wir spielen regelmäßig, wir haben es gemacht. Und bei uns ist es so, wir haben zwar einen vollen Booking-Kalender, aber wir posten halt unser
so Feed, wenig.
Unser Feed ist wirklich irgendwas random alle 5 Wochen oder sowas.
Ja,
und das funktioniert halt einfach nicht.
Genau, in dem Bereich. Und das war halt das Ding, wir wollen halt versuchen jetzt, uns auf uns als Künstler zu fokussieren, und halt noch auf F90, aber auch nicht mehr so, weil wir hatten einfach das Gefühl, am Anfang von F90 hat F90 quasi von uns als Artist profitiert, so würde ich schon auch mitbehaupten.
Ja, safe.
Dadurch, dass wir quasi ein bisschen so die Marke F90 auch vorangetrieben haben, so. Und mittlerweile ist es eher so,
der Sound war
so, eher so, dass F90 fast schon ein besseres Standing hat, so als jetzt, oder weiß, kann man natürlich nicht so sagen, aber ich sag mal so, dass es jetzt nicht mehr so ist, Digga.
Also ich weiß, was du meinst. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe und es ist auch vom Promotion-Faktor eine Wechselwirkung. Am Anfang haben wir natürlich F90 ganz klar als ein Kling- und Klang-Produkt quasi in die Welt gerufen, aber auch natürlich einfach unter dem Motto, alles, was wir feiern als Sound, was wir auch an Künstlern buchen und so. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist das, was du sagen willst, ist F90 an sich eine eigenständige Veranstaltung geworden, die sowieso auch gut zieht. Und dann vielleicht auch als Wechselwirkung uns auch wieder mehr
genau,
mehr
und jetzt so. Gerade ist es halt so, dass F90, würde ich sagen, eher uns pusht, so quasi andersrum. Könnte so sein auf jeden Fall. Und das will ich eigentlich nicht, sondern lieber, dass wir als Künstler ein gutes Standing haben und halt die Veranstaltung. Und dass wir uns auf das beides fokussieren und halt eben Studium und Booking-Sachen und so andere Sachen versuchen, die quasi outzusourcen an eine Agency als Beispiel, um uns halt auf die wichtigen Sachen zu fokussieren.
Outzusourcen.
Ja.
Business!
Digga, wir haben letztes Jahr so Autismus, dass wir alles immer zum machen. Ich habe eine riesen Gorke.
Das ist auch richtiger Autismus, Digga, in Polen. Jetzt kommen wir zu den Kicks.
In Polen, Digga. Digga, wo wir da im Shoppingcenter in Polen waren.
Waren wir die ganze Zeit auch nur so, Brother, what's that, Brother?
Also wer das nicht kennt, schaltet mal euer Internet ein. Aber das ist so dieser muslimische Bruder, der da irgendwie so sitzt.
Ja, Digga, der ist
Muslim,
der
hat so einen Kaffee. Das sah schon feierlich
aus. Und der redet, ich weiß noch nicht mehr den Background, aber er redet über irgendwas und dann so wirklich so maximal angewiesen.
Und Digga, und das haben wir halt die ganze Zeit gemacht, Digga.
Aber so viel, dass ich mittlerweile auch schon abgefuckt bin davon. Ja, das kann zu allem gesagt werden.
Ja, und dann in Basel hatten wir wieder so einen Insider, das war in Basel.
Ja, okay, aber eins nach dem
anderen. Schießt drauf.
Nee, aber eins nach dem anderen. Also, erstmal Polen.
Kurwa.
Muss ich sagen, bei Polen hatte ich, das ist ja immer so eine Sache, wenn man die wenigsten Erwartungen hat, wird es am geilsten.
Ja.
So.
Kurwa
Bobber.
Bobber. Ich krieg und seitdem wir in Polen waren nur noch polnisches Instagram, Digga, ich weiß nicht wieso.
Wahrscheinlich deswegen.
Kurwa Bobber.
Aber auf jeden Fall, das war ganz geil. Da hatten wir halt echt wenig Erwartungen. Wir haben Closing gespielt und zwar 3 Stunden lang. Und
ja, Digga, das war krass.
Und bevor es wir, also wir haben,
Digga.
Halt, wir haben halt nach Jean Tereshkova gespielt und da auch, also sie kann kein Deutsch, aber Jean Tereshkova haben wir damals nochmal bei Error-Zeiten gebucht und
ihre Frau.
Und kennen sie auch schon länger. Wirklich ist so eine super süß aussehende asiatische Frau.
Sie hat so in ihrem WhatsApp-Status eine Blume und sowas. So, genau. So kann man sich vorstellen.
Und auch auf Instagram so Flower Power, so, ja. So voll auf lieb. Und sobald die anfängt zu zocken,
Digga, es ist so rappig, Digga.
Fatz da so rein.
Fatz so weg, Digga.
Und dann war die Stimmung auch gut und so weiter.
Safe.
Und danach haben wir, okay, danach können wir eigentlich nur noch Leichenteile einsammeln. Aber Digga, bei uns ist ja dann richtig abnormal.
Bro, es war so krass. Also es war nicht mehr so voll. Wir haben halt um 5 Uhr angefangen, glaube ich, und bis 8 gespielt.
5 bis 8, ja, ich glaube 5.
Genau.
Ja.
Und um 5 Uhr haben wir angefangen und es war vielleicht noch so, ich würde sagen, 40-50% des Floors waren noch so, also von also der,
ich würde sagen,
von
so, 200 Leute waren genau. Noch da, also nicht so viel.
So 40-50%. Der Floor war so 400 Leute und es waren noch so 200 Leute da. Und Digga, wir haben halt angefangen zu zocken und wir sind davon ausgegangen, so, weil normalerweise ist es so beim Closing, dass halt am Ende dann fast niemand mehr da ist, vielleicht noch so 50 Leute. Aber Digga, es war so krass, dass diese 200 Leute bis vielleicht auf 10 Leute oder so bis zum Ende durchgezogen haben und die ganze Zeit getanzt haben, Digga. Es war so krass.
Ja,
also ich war selber überrascht, Digga, woher die sich die Energie nehmen, weil ich war nach den 3 Stunden echt durch, Digga.
Ja, absolut, ich auch. Und Digga, dann ganz kurz.
Aber da kostet Memo auch einen Euro.
Ich habe auch gelernt, einfach so, am Anfang waren wir übelst abgefuckt von diesen ganzen Bauernkindern, die dann anfangen so, hey. Und da habe ich das erste Mal gelernt, du musst das einfach in der richtigen Weise sehen. Weil das ist in deren Welt ein Bezeugnis davon, dass sie es gerade feiern. Und es ist ja trotzdem antizipierte Crowdreaction. Natürlich ist das nicht das, was du in einem Berliner Club dir erhoffen würdest. So.
Also,
aber trotzdem war die Stimmung geil. Und ja, dann Digga, auch immer irgendwelche Typen in der vordersten Reihe haben so am Gitter gerötet. Zucker!
Digga, ich finde auch, Polnisch klingt einfach ultra feierlich, Digga.
Ultra.
Es gibt so Sprachen, die klingen einfach gut, Digga. Also witzig.
Safe.
Kurwa Bobber.
Und Digga, also so.
Man das war schon sehr nice.
Man hat es auf jeden Fall auch im Backstage gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so 3 MMC, so Mephedron, kostet da anscheinend irgendwie 3 oder 5 Euro.
Digga, Programm. Das ist so billig, da meinten die alle, also ich weiß es nicht genau, wir nehmen sowas natürlich nicht.
Nee. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr günstig.
Ja.
Okay, ja, nee, auf jeden Fall weiter zu Basel, war noch in der Schweiz.
Basel war super, super.
War völlig verbaselt.
Alter.
Nee, genau, also Basel ist so ein bisschen so...
Da waren wir richtig verbaselt.
Ist, glaube ich, so zustande gekommen, weil... ist, glaube ich, so zustande gekommen, bisschen, weil meine Freundin ist ja auch Schweizerin. Also
Schweizerin.
Keine Baselerin, aber Schweizerin. Genau, und auf jeden Fall Kinka Basel, haben wir bis jetzt eigentlich nur Gutes gehört. Und es war ganz geil, weil als wir da hinkamen zum Artist Dinner, haben wir Burs, also Thomas,
ja.
Eigentlich mittlerweile würde ich sagen schon einen alten Freund von uns, den haben wir jetzt echt bei verschiedenen Events schon gesehen.
Safe. Das ist halt so, also die meisten wissen ja auch, dass wir früher Error gemacht haben und viele der Acts, da haben wir auch öfters gebucht, wie Burs und John Terechkova zum Beispiel. Mhm. Und dadurch hatten wir mit denen auch einen sehr... ich sag mal, guten Draht so.
Mhm.
Ja.
Aber es ist halt wirklich nicht mehr unsere Mucke, deswegen haben wir viele von denen länger nicht mehr gesehen, weil wir noch nicht mehr auf den gleichen Veranstaltungen so richtig spielen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ganz geil, vielleicht habt ihr auch dieses komplett zusammenhangslose Weintasting Instagram-Story gesehen. Aber wir waren vorher im Kinka Basel, haben so ein riesiges Raclette-Buffet gemacht, genau. Das war sehr geil und dieses Raclette-Buffet war, und das war anscheinend Teil von dem Clubgelände irgendwie, riesige Weinhandlung nach Closing. Also war schon zu die Weinhandlung. Dann haben wir in dieser Weinhandlung war so ein Bankett aufgebaut.
Es waren nicht mal so teure Weine. Also Franken sind ja eigentlich, also in der Schweiz ja eigentlich alles viel teurer. Und ich habe so geguckt, also das meiste, was ich gesehen habe, waren so 10 bis 30 oder 50 Franken. Was
echt, tschüss! Was aber Digga, also 10, okay, aber bei 50 Franken redest du schon von teurem Wein.
Digga, das sind 25 Euro quasi.
Digga, bist du dumm?
Nein, es sind 50 Euro, ja, aber genau. Es ist ja in der Schweiz, ist einfach alles automatisch doppelt so teuer wegen den Personalkosten, Lieferkosten, allen Kosten. Also es ist, du kannst es quasi comparen mit einem Wein, der 25 Euro in Deutschland kostet.
Ja,
weiß ich nicht. Das ist wie der Big Mac Index.
Der Big Mac Index.
Kennst du nicht den Big Mac Index?
Nee, aber auf jeden Fall, das war ganz geil.
Da warst du auf einer dummen Schule,
oder was? Da waren wir auf jeden Fall schon ordentlich tipsy.
Digga, wir waren sehr besoffen auf jeden Fall.
Vom ganzen Weißwein.
Aber da gab es immer einen Tischkicker im Backstage, das war übergeil. Und wir haben jetzt auch einen Tischkicker in der WG. Und jetzt bin ich mittlerweile fast gut.
Ja, genau. Und Digga, also...
Seine Freundin ist krass, Digga.
Wirklich. Alter, die fatzt jeden weg.
Ich weiß nicht. Ich hab sie in Basel das erste Mal besiegt. Und wir haben safe schon so 10 Mal gespielt oder so. Und da hat sie mich bis jetzt immer...
Ja.
Kaputt gehauen.
Nee, genau, aber Basel war auf jeden Fall, und vor allem Kinka Basel, auch schöner Club, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Genau, und wir müssen noch einmal leider nochmal zurückspringen zu Polen, weil ich nochmal ganz kurz erzählen muss, die Fahrt zurück aus dem Ostblock, also als wir im Zug
saßen. Wo die Blech geraucht haben.
Digga, es war wirklich legendary. Einmal,
Digga,
das erste kannst du ja mal erzählen,
also,
unser Nachbar, es gab so Abteile, aber das Nachbarabteil.
Ja, warte. Also es war so, wir wollten eigentlich einfach nur ins Bordbistro gehen und diese ganze Geschichte hat sich sehr, sehr lang verlängert.
Genau.
Nee, also ich bin schon so aus dem Abteil raus und warte auf Leo, während er noch seine Sachen da zusammensammelt. Und ich sehe so aus dem Nachbarabteil, also direkt die neben uns, Digga, der Typ guckt so die ganze Zeit so richtig sketchy hinterm Vorhang vor.
Na, es macht so Vorhänge beim
Macht so den Vorhang wieder zu, guckt so wieder, denkt so, ich beobachte ihn, ich gucke ihn auch so an, so Digga, alles gut, so, also so schüttelt so mit dem Kopf. Und dann sehe ich so, hinter ihm, sein Atze hat einfach so, also Digga, der hat auf seinem Handy, weiß ich nicht, halb Kuba klein gemacht, Digga.
Richtig, Frachtcontainer.
Und deswegen habe ich dann das mit dem Vorhang gecheckt. Ich war so, Digga, es ist 15 Uhr in einem fucking normalen Regio, der nach Deutschland fährt. Was machen die da? Und hab das dann Leo erzählt, als wir zum Bistro gegangen sind. Und beim Bistro kam uns dann so eine Frau entgegen mit so 2 Koffern.
Und dann muss ich auch sagen, da sind Man will be man always so. Und ich bin... Also,
Gentleman.
Also das ist ja wirklich so. Ich bin so erzogen, dass ich halt Leuten einfach helfe in solchen Situationen. Und sie hatte halt da... Die hatte 2 Koffer, die größer waren als sie gefühlt. Und hat sie versucht, aus dem Bordbus so zu schleppen. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob ich ihr irgendwohin helfen, zu tragen helfen kann mit den Koffern. Und dann helfe ich ihr so. Und dann zeigt sie so das Ticket, wo sie sitzt. Und so dumm muss man erstmal sein.
Das Board bist du mal ganz, war vorderstes Abteil. Die steigt voll ein mit ihren 2x50 Kilo Koffern und das, die Sitzplatzreservierung war ganz am Ende vom Zug und das war so ein 300 Meter polnischer Zug,
Digga. Digga, das waren wirklich so 10 Waggons oder so.
Genau, und wir hatten auch schon Essen bestellt. Und Digga, ich rufe TJ übelst abgefuckt an. Ja, Digga, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt hier den Salat, ich muss ihn mitschleppen. Und Digga, als ich zurückkam, natürlich, Essen war auch alles schon da und halt kalt. Aber Digga, ich war am Ende wirklich literally eine halbe Stunde mit dir und dann kamen wir irgendwann da an und sie so, okay, thank you. Geht rein.
Digga, nicht mal irgendwie nett Danke gesagt.
Also ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe oder so, aber sie einfach so, okay, thank you.
Ja, und dann bist du am Waggon vorbeigegangen.
Ah, genau. Und dann bin ich wieder zurück und hat so übelst...
Nach U8 gerochen.
Nach so verbranntem Metall oder so gerochen. Und das war ein Waggon, also nicht ein Abteil, sondern ein Waggon vor unserem Waggon. Und Digga, da guck ich auch nach rechts. Und dann einfach, wie selbstverständlich, sitzen da so vier Polacken und rauchen einfach ihr Blech vor sich hin. Digga, alle Dude, ganz schöner Sonntag.
Bro, das ist
Sonntag in Polen.
Man muss halt auch einfach sagen, dadurch, dass wir in Berlin aufgewachsen sind, sind wir es halt auch schon gewohnt. Digga, ich bin auch so letztens vor so 2-3 Wochen oder so Weberwiese eingestiegen, 18 Uhr, nicht mal spät oder so. Lauf so runter und Digga, dann sitzen da auch so welche, rauchen so ein Blech.
Das haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal erzählt.
Und ja. Ah ja, die dann Zeitung verkauft hat.
Ja, genau.
Ja.
Nee, aber das war wirklich Crack. Und von dem Nuts-Abteil, das du erzählt hast, die sind auch immer in unserem Waggon immer wieder auf Toilette gegangen. Und ich habe so die ganze Zeit mit mir gekämpft, so, weil es war echt...
Die waren halt rauchen,
es war eine sehr lange Fahrt, genau. Und ich habe so überlegt, so, Digga,
vor allen Dingen,
soll ich jetzt zwischen den einen rauchen?
Also,
so, und dann bin ich auf Toilette gegangen und ich hatte noch nicht mal den Plan zu rauchen. Dafür habe ich Anstand genug. Ich habe bis dato vorher noch nicht auf einer Zugtoilette geraucht. Aber dann mache ich so auf und dann kommen so zwei Typen raus und es war wirklich eine Hotbox. Da kommt eine gesamte Marlboro-Wolke auf mich zu und die gucken mich so an, so, Bubber. So, gucken mich so an, gehen so an mir vorbei.
Cool,
und dann habe ich schon gedacht, scheiß drauf, jetzt werden die Goas ausgepackt, ja. Digga.
Aber Digga, das war halt auch so ein alter Zug, da konntest du noch die Fenster so, also dieses, das ist also Zweifachfenster und das obere konntest du komplett runterklappen, glaube ich.
Obere.
Pinguin.
Und Digga, wirklich polnisches,
Digga,
polnisches Board bist du viel
geiler. War echt lecker, es war verhältnismäßig billig und du konntest echt so richtig essen. Es wurde halt auch gekocht und so bei DB wird immer so richtig räudig schön Mikrowellen-Drecksfraß so fertig gemacht.
Aber Bro, ich glaube, du hattest Glück, weil meine Theorie ist jetzt, erinnerst du dich noch, ich habe ja diesen Rap gegessen und habe instant die übelsten Blähungen und Magenschmerzen bekommen und dann habe ich das Ganze so in meiner Erinnerung mal wieder zusammengefügt. Zu dem, was ich vorher gesehen habe, die hatten nämlich einen riesigen Stapel an absolut unhygienisch abgewaschenen Geschirr und die hat auch meinen Rap geteilt, indem sie einfach ein Messer aus diesem Haufen rausgenommen hat, mit so einem Handtuch abgewischt hat, da einfach durchgeschleift hat. Und danach habe ich gedacht, Digga,
Digga, so eine richtige WG-Küche, Digga.
Ja, Digga, das ist
absolute WG-Küche. Digga.
So, genau, dann...
ja, wir müssen jetzt mal thematisch wieder auf die richtigen Pferde.
Das wird gefühlt der längste Podcast jemals. Ganz kurz, ich habe mir hier notiert, Stick von Folge Diesel unplugged. Wo war das? Wo ich aus Versehen, nachdem wir fertig waren, hatte DJ...
Warte.
In Bielefeld, war das in Bielefeld?
Ja, Digga, wirklich,
in Bielefeld.
Das war so unangenehm. wir sind fertig mit dem Set, Digga.
Und auch fertig mit Kopf.
War echt nice Set. So, wir haben nach Frederick Selected gezockt, auch mega sympathischer Typ.
Absolut, Grüße gehen raus.
Und man muss aber sagen, so seine Mucke kam bei den Leuten nicht so krass an.
Was aber
auch fair ist, weil er halt so ein bisschen
groovig, sein Ding durchzieht,
grooviger so. Gezockt so, und die Leute da... Digga, ich bin einmal auf dem Second Floor gelaufen, da lief halt auch noch so richtig schöner Error-Geballer so. Und dann haben wir halt unser Trance-Gedöns gezockt, so was halt auch immer ein bisschen massentauglicher ist als Groove, würde ich per se sagen. Es lief alles sehr gut. Und auf jeden Fall sind wir dann fertig mit dem Set, sagen so dem Typen nach uns, ich weiß gar nicht, wer hat nach uns gespielt.
Weiß ich auch nicht.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Auf jeden Fall, so, yo, du kannst.
Haben wir ihm so Tschüss gesagt, haben schön verabschiedet, ziehen so beide Stick raus. Nee,
du sagst mir, yo, zieh mal den Stick raus. Und er hat gerade so richtig aufwendig mit irgendwelchen Cue-Points und Effekten sein Set-Einstieg gemacht und es war gerade so 20 Sekunden reingelaufen, der Türk und alles so, yeah! Und dann ich einfach, zieh seinen Stick raus.
Oh, bravo. Auf einmal ist Musik komplett aus, Digga. Das ist wirklich so dumm, Digga.
Also das war einfach ein bisschen unangenehm.
Ja.
Nach uns die Sinnflut.
Was noch?
Also, was wir auch noch mal kurz anschneiden können, ist das Techno zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, finde ich kacke.
Ja, absolut beschissen.
Ja, schrecklich.
Nee, aber on a real note ist es einfach aus der Hinsicht geil, dass man halt diesmal, also ab dem Punkt jetzt, vor kommunaler und Landespolitik einfach quasi einen Hebel hat zu sagen, es lohnt sich, und es ist genauso, wie es zum Beispiel eine riesige Lobby für Denkmalschutz in Berlin gibt, zu sagen, es lohnt sich, auch wenn es nicht immer direkt finanziell rechnet, es lohnt sich, diesen Kulturspace zu bewahren und das nicht einfach aufzuwiegen.
Genau, weil die sekundären und tertiären Einnahmequellen halt oft nicht mit berücksichtigt werden. Was sehr interessant ist, also was viele Leute sich mal gerne angucken können, es gibt eine sehr, sehr gute Studie von der Club Commission von, ich glaube, 2019, wenn ich mich recht erinnere.
Wie viel Geld von der
Party ist? Genau, die habe ich mir für, weil wir haben einmal im Studium auch einen Club geplant, da sollten wir auch eine Markt- und also eine Wirtschaftsanalyse machen, und das habe ich mir dann angeguckt, und ich fand es wirklich, wirklich interessant, weil da wurden halt sehr viele, das waren natürlich oft geschätzte Einnahmepunkte genannt, aber allein durch so die Hotel- und Restaurantwirtschaft, wie stark die von dem Tourismus in Berlin profitiert. Und wenn du dir dann anguckst, was die Touristen angeben, wieso sie nach Berlin reisen, sind einfach, ich glaube, fast 2/3 sagen halt für Musik und Kultur. Und natürlich gelten dafür auch Museen und so, aber Clubkultur ist ein essentieller Bestandteil davon, weil wenn du dir die urlaubsdurchschnittliche Länge anguckst, sind das immer 2,5 Tage. Die meisten Leute machen einen Wochenendtrip hierhin, und an dem Wochenendtrip gehen sie vielleicht tagsüber in Museen oder so. Und wenn es jüngere Leute sind, was in dem Durchschnitt auch in Deutschland, also in Berlin so ist, dass wir sehr junge Touristen haben.
Absolut, weil das Angebot halt auch einfach eher für jüngere Leute ist.
Gehen die Leute halt einfach feiern. So. Und diese Leute, die hier feiern gehen, die zahlen ja halt nicht nur den Club-Eintritt, wovon der Club profitiert, sondern die gehen davor essen, die gehen vielleicht auch in irgendeine Ausstellung, die bezahlen ihr Hotel oder Airbnb, die kaufen vielleicht sogar noch irgendwelche Sachen hier. So,
und, selbst wenn man und
diese ganzen Einnahmen, die kriegt ja auch die Berliner Verwaltung bzw. auch die Berliner Gesellschaft so.
Und jetzt kann man natürlich auch noch sagen, wenn ich jetzt aus der absoluten FDP-Perspektive das argumentieren würde, ne? Wieso jetzt der und der Club abgerissen wird. Ja, da kommt aber ein Bürogebäude hin, wo wir einen Großinvestor haben, der sehr viel mehr Geld reinbringt, als dieser Club jemals generieren werden kann. Das ist aber auch zu kurz gedacht, weil dieser Club am Ende vielleicht in einem Jahr oder auf 10 Jahre gesehen weniger Revenue macht, aber er stärkt die kulturelle Berliner Brand mehr und sorgt dafür, dass Berlin ein attraktives Kulturziel bleibt.
Ja.
Und das ist am Ende viel ertragreicher, wenn man jetzt kapitalistisch denkt, als kurzfristig zu denken. Also deswegen ist es ein Riesenschritt, dass es als Weltkulturerbe ernannt wurde, weil da muss man sich darüber nicht mehr streiten.
Ja, Berlin ist einfach die Kulturhauptstadt, so wie Frankfurt die Finanzhauptstadt ist und es andere Städte gibt, die andere Wirtschaftsstandorte sind.
Genau, und Dresden aber die Crack-Hauptstadt. Ne?
Sachsen-Splitter! Da kann man sich nicht drüber streiten. Das ist halt wirklich so, dass in Berlin natürlich, ich finde es ja auch nicht schlecht, wenn jetzt irgendwie am Alex ein Hochhaus gebaut wird. So, Digga, das ist einfach ein Platz, wo die wenigsten, sag ich mal.
Da leben die Menschen nicht.
Genau, da leben die Menschen nicht. Das wird dann so ein bisschen wie eine Downtown oder so. Finde ich alles okay. Und man muss ja natürlich auch sagen, wir leben im Kapitalismus, es ist auch einfach logisch, dass solche Vorgänge passieren. Aber dass es dann nicht so gesellschaftlich und auch vor allen Dingen von der Politik mehr Unterstützung und vor allen Dingen mehr so diese Daseinsberechtigung und auch so dieses Verständnis dafür, wie wichtig es doch ist, diese
Cluborte
zu haben.
So.
Genau, weil das Main-Problem ist bei den meisten Clubs nicht mal, dass die nicht irgendwie, die meisten Clubs rentieren sich ja sogar in den meisten Fällen so. Problem ist nur, dass natürlich, wenn du dann ein 10-stöckiges Bürogebäude hinschepperst, so, natürlich bringt es dann mehr Geld ein. Die Frage ist aber, willst du als Stadt das da haben oder willst du dann lieber einen Clubspace haben?
Und wir können auch allein jetzt schon aufgrund unserer Erfahrung in Clubs als Veranstalter und mit Clubbesitzern, die wir kennen, wissen wir, dass wenn alles regelkonform versteuert werden würde, würden Hälfte der Clubs in Berlin pleite gehen. Es läuft in Berlin, das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, das immer natürlich in einem Rahmen, es kann nicht alles gemacht werden, aber es gibt Clubs, die ich kenne,
die haben auf dem Papier zwei Angestellte. So, und die
man
haben,
muss aber
und die
sagen, haben dass viele so gemacht, Clubs mittlerweile,
ja. Weil das Finanzamt da bewusst ein Auge zudrückt, weil sie halt einfach wissen, das ist ein kultureller Space, der anderweitig auch Vorteile bringt. So.
Nee, das ist, würde ich sagen, eher, also da stimme ich dir überhaupt nicht zu, weil das Ding ist, die großen Clubs, also Tresor, KitKat, Berghain und Co., die werden mit höchster Wahrscheinlichkeit alles hochgradig professionell machen.
Ja, die schon.
100% der Einnahmen versteuern und so. Und das, der einzige Grund, wieso viele Clubs trotzdem irgendwelche Leute schwarz bezahlen können oder sonst was machen können, das ist nur, weil es so verhältnismäßig kleine Unternehmen sind fürs Finanzamt, dass es nicht auffällt, weil halt auch die Haupteinnahmequelle Bargeld ist und dadurch siehst du ja, also du kannst ja dann einfach sagen, ah nee, wir haben anstatt 1000 Gästen, die 20 Euro bezahlt haben, haben wir nur 800 Gäste gehabt und dann hast du natürlich direkt 2000 Euro schwarz, mit denen du die Leute bezahlen kannst.
Da gehe ich mit
in der Differenzierung. Was ich aber sagen würde, lass das einfach ausreden, was ich aber sagen wollte ist, das, was das Gute ist, wieso Berghain und so das überhaupt machen können, ist, weil es nämlich jetzt auch das Berghain zum Beispiel geschafft hat, die Steuern zu reduzieren, indem sie halt über legale Wege es geschafft haben, dass DJing zum Beispiel auch wie ein Künstlerauftritt versteuert wird, was weniger ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt Taylor Swift auftritt, dann zahlt die weniger Steuern, als wenn ein DJ auftritt, der einfach nur andere Tracks spielt, weil es nach dem Finanzamt keine künstlerische Leistung ist.
Und das aber Berghain ist der erste Club in Berlin, meines Wissens nach, der diesen quasi Kulturort Freifahrtschein bekommen haben. Die haben eine geringere Steuer, die sie bezahlen müssen, einfach nur, weil es als kultureller Schutzplatz quasi etabliert wurde. Das ist aber der erste Fall.
Naja, aber Suicide zahlt auch weniger Steuern, so wie wir auch weniger Steuern zahlen werden auf unsere DJ-Gagen wegen diesem Präzedenzfall von Berghain.
Ja, okay, kann sein. Aber ich weiß
nicht,
vor allen Dingen auch die kleineren Schuppen so.
Ja, klar,
aber ich weiß auf jeden Fall, dass da viel,
Bro, ich hab mal
dass da viel darüber geht, vor allen Dingen auch bei Bars und so weiter. Halt überall, wo du viel Barumsatz hast, die funktionieren halt nur dadurch. Aber es ist halt.
Ich hab auch zum Beispiel eine Zeit lang im Tannenbaumverkauf gearbeitet, Digga. Das war nur Bargeld, so, Digga, das meinst du, wie viel da schwarz lief?
Ja.
So, das kommt einfach mal drauf an.
Genau. Ansonsten, lass uns nochmal, weil ich muss auch übelst pissen.
Ich muss geisteskrank pissen,
Digga. Ja. Ey, lass uns noch kurz anschneiden, einfach, was als nächstes halt noch auf uns zurollt, ist erstmal 26.04. mit einem großen Line-Up, ich glaube 14 Acts. Das erste Mal wieder, darauf freuen wir uns so geisteskrank wieder, einfach Outdoor also beide Outdoor-Floors offen.
Das wird F90. Sehr, sehr sexy. Und dann direkt im Anschluss, nächste Woche eine 3.5. Anomalie. Digga, da haben wir das Line-Up ja auch schon geteased. Das wird auch ultra krass mit Delirium zusammen.
Genau.
Und was das Allerkrasseste wird, was nochmal alles in den Schatten stellen wird, was wir je gemacht haben, wird der allererste F90 Weekender.
Stimmt.
Der erste F90 Digga, Weekend, wir haben, glaube ich, 30 Acts oder so. Oder
mehr,
32?
Mehr, nicht.
Nein. Ich glaube, 31 oder so.
Ja, okay. Ist ja auch egal. Aber es wird auf jeden Fall so. Was wird es dann sein? 24 Stunden, 30 Stunden mehr, ne? Irgendwie so.
Na, ich glaube, wir starten am. Also, der Outdoor Floor ist wirklich von 0 Uhr am Freitag, quasi von Freitag auf Samstag, bis um 8 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr oder so am.
Wird das sonst wahrscheinlich wieder verlängert. Aber
so, also wahrscheinlich so 34 Stunden oder so, Digga. Also wird sehr, sehr krass.
Genau, das zusammen mit Floorwerts. Da haben wir jetzt auch schon ein Line-Up, das da würde ich auch einfach...
Privat so dick hingehen,
genau, Digga. Wenn ich selber das nicht kennen würde, würde ich sagen, Digga, da 100% hin. Da sind wirklich alle Trends, Legends, Atzen, Acts vereint. Und dann, was auch noch, ja, ich auch, deswegen rede ich gerade so im Double-Time. Dann, was war das, 5.6. Sage Beach? Oder 3.6?
14.
14.6.
Ja, unser erstes Sage Beach Event mit Candy Flip zusammen.
Auch Open Air, alles Peace, alles Nice.
Mit
sehr nicen Headlinern.
Kommt
auf euch zu. Wir beide gehen strullern. Grüße an Berlin.
Wir müssen jetzt los!
Wir lieben euch, ciao.
Kuss. Ich muss anders pissen.
Ciao.